Als Ausgangspunkt für unsere heutigen Betrachtungen möchte ich einige Verse aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte vorlesen. Da heißt es zunächst in Vers 14, Petrus aber stand auf mit den Elfen, mit den elf Jüngern, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Und dann einige Verse weiter. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, kehrt um, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem falschen Volk, aus diesem falsch verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Leute, 3000 Seelen hinzugetan. Wenn wir über eine Person sprechen, die im Licht der Öffentlichkeit steht, einen Politiker, einen Wissenschaftler, einen Künstler, einen Unternehmer, oder wenn wir bei Veränderungen unseres Wohnortes oder unseres Arbeitsplatzes oder bei anderen Gelegenheiten mit einem bisher Unbekannten zusammenkommen, stellen wir uns häufig aufgrund ihrer Äußerungen, aufgrund ihres Verhaltens die Frage, ist das ein Christ? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir natürlich wissen, was das bedeutet, Christ zu sein. Auf diese Frage, was ein Christ ist, werden wir sicherlich unterschiedliche Antworten erhalten, je nachdem, wer uns die Antwort gibt. Drei typische Antworten, die man auf diese Frage erhält, sind einmal, Christ ist einer, der den christlichen Glauben hat. Eine andere Antwort, man wird zum Christen, wenn man sich taufen lässt. Eine dritte, Christsein bedeutet, Angehöriger einer christlichen Kirche zu sein. Schlagen wir im Duden nach, wie dort Christ definiert ist, dann steht dort, Christ ist ein Anhänger des Christentums. Ich denke, diese Antwort reicht nicht aus, selbst dann, wenn wir uns ausführlich mit dem Christentum, mit dem christlichen Glauben, mit der christlichen Religion befasst haben. Denn was heißt Anhänger sein? Und auch das Nachschlagen in anderen Wörterbüchern, in Abhandlungen über das Christentum, wird nicht immer zu einer eindeutigen Antwort führen. Sicher ist es das Richtigste, für die Beantwortung dieser Frage in dem Buch nachzuschlagen, das die Grundlage des christlichen Glaubens darstellt und die Anfangsgeschichte des Christentums beschreibt, nämlich in der Bibel. Und das wollen wir heute tun. Es ist allerdings Tatsache, dass die Bibel den Ausdruck Christ nur einige wenige Male verwendet. Er war zur Zeit der Abfassung der biblischen, der neutestamentlichen Bücher einfach noch nicht so bekannt. Er kam erst auf. Sie benutzt stattdessen zur Bezeichnung dessen, was wir heute Christen nennen, andere Wörter. Aber sie sagt ausführlich, was das bedeutet, Anhänger dessen zu sein, was man später und auch heute als Christentum bezeichnet. Sie sagt das in den verschiedenen Büchern des Neuen Testamentes. Sie sagt das an den verschiedensten Stellen. Gewiss nicht im Sinne einer Definition, sondern indem sie zeigt, wie Menschen in der damaligen Zeit zu Christen wurden und wie sie dann als Christen lebten. Sie zeigt aber auch, wie Christsein auch nur eine äußerliche Form darstellen kann und damit zu einem falschen Bild vom Christen führen kann. Zu denjenigen Bibelstellen, die wohl am besten, am einfachsten diese Frage, wer ist ein Christ, beantworten, gehört der von mir mit vorgelesene 41. Vers in Apostelgeschichte im 2. Kapitel. Ich darf ihn noch einmal vorlesen. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Leute hinzugetan. Dieser Vers sagt also, dass Christwerden, Christsein mit drei Schritten verbunden ist. Die Annahme des Wortes, die Taufe und dem hinzugetan werden, also den Anschluss an eine Gemeinschaft. Sehen wir uns zunächst an, was diese Schritte bedeuten. Das Wort, von dem hier die Rede ist, was Sie angenommen haben, war der Inhalt der Predigt, die Petrus damals vor einer großen Volksmenge in Jerusalem gehalten hatte. Es war das, was die Bibel an anderen Stellen als das Evangelium bezeichnet. Die gute Nachricht von der Liebe Gottes zu den Menschen, die sich in der Sendung und der Opferung seines Sohnes zeigte. Jesus, sein Sohn, wurde von Gott gesandt und geopfert, wodurch dann jedem, der das für sich annimmt, die Schuld vergeben wird, die ihn von Gott trennte, und er zu einem Kind Gottes und Gott damit zu seinem Vater wird. Sicher ist dieser Schritt der grundlegende für das Christwerden. Denn die Bibel sagt uns wiederholt, dass diese gläubige Annahme des Evangeliums das Wesentliche ist für die Erlösung eines Menschen, für seine Wiedergeburt zu einem neuen Menschen, eben fürs Christwerden. Wir kennen, die meisten von uns, diesen Vers, Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ein Stückchen weiter heißt es, noch im 3. Kapitel des Johannesevangeliums, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel lesen wir, wie Paulus diesem Gefängnisverwalter in Philippi sagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Ohne diesen Glauben kann ein Mensch kein Christ sein. Ohne diesen Glauben muss er einmal von Gott verurteilt werden. Auch das sagt die Bibel ganz klar. Ich darf zwei Verse anführen. Auch Johannes 3, Vers 18. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und im Markus-Evangelium lesen wir im 16. Kapitel, wer aber ungläubig ist, wird verurteilt werden. Der Glaube an das Wort, an das Evangelium, der erste, der wesentliche Schritt. Aber die von mir zitierte Stelle, dieser 41. Vers, sagt noch mehr, dass zum Christsein noch weitere Schritte dazugehören. Als zweiten Schritt nennt sie die Taufe. Das ist ja dem heutigen Menschen etwas fremd erscheinende, aber damals im jüdischen Volk bekannte Handlung, die den Übergang von einem früheren Leben ohne Gott zu einem Leben mit Gott zum Ausdruck bringt, die für die Beseitigung der Schuld gegenüber Gott, deren Abwaschung im Wasser steht, und auch für die Zusage Gottes, einer Wiedergeburt dieses Menschen, der sich taufen lässt, der an ihn glaubt und sich taufen lässt. Und dieser Vers nennt noch einen dritten Schritt zum Christwerden, nämlich das Hinzugetanwerden. Explizit wird hier nicht gesagt, zu welcher Gemeinschaft die getauften Christen hinzugetan wurden. Gewiss kann man vielleicht das gesamte Volk Gottes darunter verstehen. Aber dazu gehört ja jeder schon, wenn er im Glauben das Wort des Evangeliums angenommen hat. Paulus schreibt an die Gemeinde in Galatien, ihr alle seid Söhne Gottes, also Angehörige dieses Volkes Gottes, durch den Glauben an Christus Jesus. Also bereits durch den Glauben wird man Angehöriger dieses großen Volkes Gottes. Offensichtlich ist also hier nicht dieses große Volk Gottes gemeint, sondern die Gemeinschaft der gläubigen Christen, die schon in Jerusalem dort existierte, das, was man später als Versammlung, Gemeinde, Kirche bezeichnete. Diese drei Schritte des Christwerdens und dann als Christlebens entsprechen also durchaus den vorhin genannten Definitionen eines Christseins, des Christseins, nur gehören sie eben zusammen. Alle drei Schritte sollten getan werden. Wenn wir die neutestamentlichen Bücher durchblättern, dann finden wir, dass bereits in der Anfangszeit des Christentums Menschen, die mit ihm in Berührung gekommen waren, nicht alle diese Schritte getan hatten. So wird uns in der Apostelgeschichte im 19. Kapitel berichtet, dass Paulus, als er nach Ephesus kam, dort Leute trafen, die zwar an Jesus glaubten, er bezeichnet sie als Jünger, die aber sich nur der Taufe des Johannes, einer zwar ähnlichen, aber doch anderen Handlung, Taufhandlung unterworfen hatten. Ob sie zur dortigen Gemeinde in Ephesus gehörten, wird nicht gesagt. Bei ihnen fehlte also der zweite und eventuell auch der dritte Schritt. Oder denken wir an diesen äthiopischen Beamten, der von Jerusalem in seine Heimat zurückkehrte, der aus dem Lesen des alttestamentlichen prophetischen Wortes und dann durch die Auslegung des Philippus zum Glauben an Jesus Christus kam, der sich darauf sofort, sobald die Gelegenheit da war, taufen ließ. Auch er konnte den dritten Schritt damals nicht tun. Er war ja auf dem Weg zurück. Ob er sich dann in seiner Heimat einer vielleicht dort schon existierenden christlichen Gemeinde angeschlossen hat oder ob er selbst eine solche Gemeinde gegründet hat, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall fehlte bei ihm zunächst der dritte Schritt. Im Brief des Judas wird uns von Leuten berichtet, die sicherlich durch die Taufe in die Gemeinde aufgenommen worden waren und dort durch falsche Lehren Unruhe stifteten. Vielleicht sahen sie die Gemeinde in erster Linie als einen Ort an, um ihre eigenen Lehren weiterzugeben. Ihnen fehlte also offensichtlich der erste, der bedeutende Schritt, der Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi. Und so ist das bis heute geblieben. Auch heute gibt es Menschen, die an Jesus Christus glauben, getauft wurden oder auch nicht getauft wurden, sich aber keiner Gemeinde angeschlossen haben. Aus Unkenntnis, wem sie sich anschließen sollen oder aus mangelnder Gelegenheit oder weil sie meinen, es reicht einfach ihr Glaube an Jesus Christus. Und es gibt solche an Jesus Gläubige, die bereits zu einer Gemeinde gehören, aber schon ohne schon getauft worden zu sein. Wohl meist, weil die Taufe entweder nicht als so wichtig anerkannt wurde oder weil sich eben noch keine Gelegenheit dazu ergab. Und es gibt vor allem viele, die zwar getauft sind und damit auch zu einer Gemeinde gehören, die aber keinen persönlichen Glauben an den Herrn der Gemeinde, an Jesus Christus haben. Oder ihn nicht mehr haben und dann entsprechend leben. Ich darf den Propst, den ehemaligen Propst des Chorherrenstiftes in St. Florian, das ist ein kleiner Ort südlich von Linz in Österreich, zitieren, der in seinen Ausführungen über den Märtyrer Florian, nachdem das Stift und auch der Ort genannt sind, Folgendes sagte, ich zitiere also jetzt, in der Zeit des frühen Christentums war Taufe ein entschiedener Schritt eines erwachsenen Menschen. Getauft werden hieß Hinkehr und Ausrichtung meines Lebens auf Jesus Christus hin, hieß Umdenken und Andersdenken. Es war die Rede vom alten und vom neuen Menschen. Die Kindertaufe gab es damals noch nicht. Die Taufe wird heute noch immer allzu sehr als ein privates Familienfest gesehen und als die formale Aufnahme in die Kirchengemeinschaft. Und ein Stückchen weiter in diesem Zitat, der Glaube ist, bei diesen genannten, nicht mehr lebensgestaltend. Im alltäglichen Leben richten sich auch getaufte Christen allzu sehr nach den Spielregeln, wie sie die Gesellschaft duldet oder fordert. Sie leben wie die Heiden. Soweit dieses Zitat. Ich darf hinzufügen, dass die Chorherren zwar eine Ordensgemeinschaft darstellen, aber keine abgesonderte, sondern eine Gemeinschaft von im Gemeindedienst tätigen katholischen Priestern, die also wissen, wie es in ihren Gemeinden aussieht. Eine ähnliche Aussage über ihre Taufe und praktisch Zugehörigkeit zu einer Kirche machte übrigens auch Sabine Ball, diese Mutter Teresa von Dresden, die wir ja auch hier, die ja auch hier waren, die die meisten von uns kennen, wenn sie über ihr früheres Leben sprach. Und mir steht bei dieser Gelegenheit immer ein Bekannter vor Augen, der durch die Taufe in eine Kirche gekommen war, aber der sich selbst eher als Atheisten bezeichnet. Dass alle drei Schritte zusammengehören, wenn man einen Menschen mit gutem Recht als Christ bezeichnen will, ist, denke ich, um ein Beispiel zu gebrauchen, ähnlich wie mit einem Beruf. Mit dem Abschluss einer Lehre, eines Studiums, kann man sich mit Recht die zugehörige Berufsbezeichnung zulegen. Sie wird einem ja dokumentarisch bestätigt. Das Natürlichste ist dann, wenn man nach dem Abschluss eines Arbeitsvertrages auch den erlernten Beruf ausübt. Wenn man seinen Beruf ohne Arbeitsvertrag ausübt, kann die Korrektheit der Berufsbezeichnung leicht angezweifelt werden. Und wenn man gar eine ganz andere Tätigkeit als die Gelernte, als die Studierte ausübt, eine Tätigkeit, die nicht eben dieser Ausbildung entspricht, hat die von der Ausbildung herrührende Berufsbezeichnung eigentlich keine Bedeutung mehr. Gewiss, dieser Vergleich hat Mängel, zeigt aber vielleicht doch, dass die Beantwortung der Frage, wer Christ ist, auch eben nur mit diesen allen drei Schritten zu geben ist. Der erste, die Umkehr zu Gott durch den Glauben an seinen Sohn, stellt die Grundlage dar. Das wurde und wird uns von den verschiedensten Leuten in den verschiedensten Gottesdiensten immer wieder gesagt. Und das kam auch in der zurückliegenden Vortragsreihe von Pastor Tipusek klar zum Ausdruck. Durch den zweiten, die Taufe, wird diese Grundlage gewissermaßen vor Gott und den Menschen legalisiert. Und durch den dritten, den Anschluss an eine ganz konkrete Gemeinde, wird das Christsein bestätigt, wird es gelebt. Durch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, das gemeinsame Gebet, die gemeinsame Feier des Abendmahls, das gemeinsame sich ansprechen lassen durch das Wort Gottes. durch den eigenen Dienst in der Gemeinde mit den von Gott gegebenen Gaben, geistlichen Gaben und auch materiellen Gaben. Und durch die Mitwirkung am Bau der Gemeinde, an ihren Strukturen, so wie das etwa bei den Wahlen zur Gemeindeleitung, die jetzt in unserer Gemeinde anstehen, zum Ausdruck kommt. Gewiss muss diese Gemeinde nicht die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Jena sein. Damals gab es in Jerusalem sicher eine ganze Reihe, gab es damals in Jerusalem nur eine Gemeinde, zu der die getauften Gläubigen hinzugetan wurden. Heute gibt es an vielen Orten viele Gemeinden, eine ganze Reihe von Gemeinden. Aber es sollte sicher eine ganz konkrete Gemeinde sein, um dort konkret als Christ zu leben. Vielleicht können diese Ausführungen allen denen Mut machen, die bisher einen dieser drei Schritte noch nicht gegangen sind oder auch noch gar keinen, damit sie die fehlenden Schritte nachholen. Gott hat es sich so viel kosten lassen, alle Menschen zu sich zurückzugewinnen, dass wir dieses Angebot nicht ablehnen sollten, sondern es vollständig im Glauben, durch die Taufe und den Anschluss an eine Gemeinde annehmen sollten. Vielleicht können diese Ausführungen auch denen Mut machen, die zwar alle diese drei Schritte schon gegangen sind und doch später die Bedeutung des einen oder anderen nicht mehr so hoch einschätzen und ihr Christsein entsprechend anders leben. Unser Glaube an Jesus Christus, unser Bekenntnis zu unserer Taufe und unsere Zugehörigkeit zu einer Gemeinde dürfen einfach nicht nur den Beginn unseres Lebens als Christen bestimmen. Sie müssen für unser ganzes Leben bestimmend bleiben.